HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Katharina Kasper, eine Bauerntochter aus dem Westerwald, wird die erste Heilige des Bistums Limburg. In einer Zeit, als es im ganzen Bistum wegen der Abwendung von der Kirche keine Orden mehr gab, gründete sie die Kongregation der armen Dienstmägde Jesu Christi, bekannter unter dem Namen Dernbacher Schwestern. Sie sorgte für die Ausbildung von jungen Ordensschwestern, damit diese Waisenkinder und Behinderte fachgerecht betreuen konnten. Wer war diese Frau? Und wie lebt ihre Spiritualität im Orden und im modernen Dienstleistungsunternehmen der Katharina Kasper Gruppe fort? Gott suchen im Einsatz für die Schwachen. Zur Heiligsprechung von Katharina Kasper hören Sie in Camino in HR2 Kultur einen Beitrag von Birgitta Sölling.
Knöchelhohe Schnürschuhe aus schwarzem Leder. Die flachen Absätze sind abgetreten, oft besohlt und geflickt. Das Außenleder brüchig, mit aufgesetzten Lederflicken repariert. Das Innenleder zerrissen und abgenutzt. Wie viele Kilometer mag sie darin gelaufen sein? Die schwarzen Schuhe zeugen von vielen Fußwegen und großer Sparsamkeit. Man konnte sie wechselseitig rechts und links tragen, was im 19. Jahrhundert durchaus üblich war. Für Professor Matthias Kloft, den Leiter des Diözesanmuseums in Limburg, gibt es kein eindrücklicheres Bild für Katharina Kasper als diese alten Latschen.
Die bedeutendste Reliquie von ihr sind meiner Meinung nach die von ihr erhaltenen Schuhe, tausendmal geflickt, weil sie fast alle Wege zu Fuß machte, auch dann, als schon andere Möglichkeiten zumindest für eine Generaloberin eines Ordens möglich gewesen wäre. Es wird erzählt, dass sie es geschafft hat, wenn sie sich auf den Weg nach Limburg machte, um den Bischof mal wieder auf die Pelle zu rücken, dass sie dann auf dem Hinweg und auf dem Rückweg jeweils einen Strumpf gestrickt hat während des Laufens. Also arbeiten, immer keine Muße, im Dienst der Gemeinschaft ständig parat sein und sich auch nicht zu schade sein, etwas Einfaches zu machen. Das ist eigentlich auch ein typisches Bild dieses Westerwälder Kindes.
Was liefert uns der Westerwald? Lehrer, Priester und Basalt, heißt es sprichwörtlich über diese raue Gegend, wo die Landwirtschaft mühsam und die Menschen so arm waren, dass viele im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten. Im Landschaftsmuseum Westerwald gibt es Fotos aus dieser Zeit, auf denen man Kinder sieht, die in der mühseligen Landwirtschaft beim Steineklopfen und an den Webstühlen mitarbeiten. Matthias Kloft.
Die Armut ist für uns heute fast gar nicht mehr vorstellbar, aber der Westerwald oder der Hunsrück im 19. Jahrhundert kennt vor allem dann, und das kommt ab und zu mal vor, wenn die Kartoffeln Krankheiten bekommen, Hungersnot bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Hier wird Katharina Kasper 1820 als Tochter eines Kleinbauern geboren. Hier ist bis heute die Zentrale der armen Dienstmägde Jesu Christi. Eine schmale Landstraße windet sich von der Autobahnabfahrt nach Dernbach. Der kleine Ort hat heute 3000 Einwohner. Für die vielen Einrichtungen der Katharina Kasper Gruppe gibt es kaum genug Platz auf dem Pfosten mit den Hinweisschildern. Der Neubau des Herz-Jesu-Krankenhauses überragt die meisten anderen Gebäude hier. Am Kloster Maria Hilf hingegen fährt man fast vorbei, wenn man einmal in die Katharina-Kasper-Straße eingebogen ist. Keine ehrwürdigen Mauern, keine imposanten Gebäude. Ein zweigeschossiges Flachdach mit roter Klinkerfassade bildet den Eingang. Die Glastür öffnet sich automatisch. Noch heute, wie in der Anfangszeit, ist die Tür zum Kloster offen. Schwester Theresia Winkelhöfer ist als Provinzoberin derzeit die Chefin der Dernbacher Schwestern in Deutschland. Katharina Kasper war ihrer Zeit voraus, sagt sie.
Das ist zunächst mal ihre Spiritualität. Was mich so fasziniert ist, es gibt zum Beispiel das Wort, nichts Außergewöhnliches verlangt Gott von uns, aber unser ganzes Herz mit allem, was wir ihm geben können. Das ist so entlastend, dieses Wort. Ich muss nicht die Welt bewegen. Ich muss nichts Außergewöhnliches schaffen. Ich kann so sein, wie ich bin. Ich darf so leben, wie ich bin, mit den Möglichkeiten, mit den Fähigkeiten, die ich habe. Aber wenn ich es mit Gott tue, wenn ich ihm also die Möglichkeit gebe, mit mir zu arbeiten, dann kann was draus werden. Dann, würde ich sagen, schafft er das Außergewöhnliche, aber ich muss es nicht schaffen. Oder tun wir, was wir können, mehr verlangt er nicht von uns. Also es sind so viele Worte da, die es leichter machen, den Alltag zu leben. Das ist eine Erfahrung, die ich jeden Tag eigentlich mache.
Wer war diese Frau? Tiefgläubig, aber auch zupackend praktisch. Mütterlich sorgend zu ihren Schwestern, aber auch fordernd. Bescheiden, aber auch willensstark. Beschäftigt man sich mit ihrer Zeit, ihrer Biografie, ihren Briefen, entsteht ein vielschichtiges Bild. Auf Fotografien blickt sie ernst, das Gesicht vom dunklen Schleier fest umschlossen, gegürtet mit dem Rosenkranz, das Brevier in der Hand. Sich mit den alten Plattenkameras fotografieren zu lassen, war eine ernste Angelegenheit. Das zeigen auch andere Porträtfotos aus dieser Zeit. Das Ordenskleid ähnelt der damals üblichen Tracht Westerwälder Frauen, Schwester Theresia.
Aber trotzdem wollte sie schon als Schwester erkannt werden, ne? Es gibt da eine Geschichte, wo es heißt, dass der Bürgermeister, es gab ja nicht nur Bürgermeister, die ihr wohlgesonnen waren, gesagt hat, sie und ihre Schwestern sollen die Uniform ausziehen. Und da hat sie dann gesagt, wenn wir jetzt nicht in diesem Kleid gelaufen wären, hätten uns die Leute nicht benachrichtigen können, dass wir zu den Kranken kommen. Von daher legte sie schon Wert darauf, dass sie erkannt werden konnte als Schwester, ne? Die diese Aufgabe machen.
Das Ordenskleid machte einen Unterschied im 19. Jahrhundert, das für den Kirchenhistoriker Matthias Kloft so frauenfeindlich ist wie kaum ein anderes. Wenn eine Frau eigenständig leben, einen Beruf ergreifen wollte, gab es kaum einen anderen Weg, als den Orden zu wählen. Die typische Ordensgründerin dieser Zeit war allerdings eine ledige, adlige Tochter, die ihre Mußestunden sinnvoller füllen wollte als mit edler Handarbeit. Ganz anders Katharina Kasper, die selber kaum das Nötigste zum Leben besaß. Matthias Kloft.
Sie ist eigentlich Objekt, dem man Fürsorge angedeihen lassen muss. Aber in Wirklichkeit erkennt sie, dass es notwendig ist, hier handeln zu werden. Und schafft das in einer Bravour, die man von jemand, der aus diesen einfachen Verhältnissen kommt, eigentlich nicht erwartet.
Sie lernte in der Dorfschule lesen und schreiben, hatte aber keine große Schulbildung. Als der Vater starb, musste die Familie den Hof verkaufen. Katharina arbeitete als Tagelöhnerin, um ihre Mutter zu unterstützen, leistete Fronarbeit. Ein Korb mit Basaltbrocken im Kloster macht deutlich, was das bedeutete, Schwester Theresia.
Die musste ja wirklich kleine klopfen, ne? Als es da neue Straßen angelegt werden mussten, war ihr Vater schon gestorben und sie hatte dann die Aufgabe, weil ihre Brüder auch teilweise nicht da waren, dann wirklich dafür zu arbeiten und musste Steine klopfen, die dann für die Straße gebraucht wurden.
Im Kloster Maria Hilf in Dernbach kann man sich auf Katharinas Spuren begeben. Die Schwestern haben das kleine Klostermuseum entstaubt und in eine Begegnungsstätte verwandelt. Man kann dort nicht nur Gegenstände aus ihrem Besitz wie ihre Schuhe sehen. Es gibt auch drei Kästen mit Karteikarten, auf denen Dernbacher Schwestern aus aller Welt schildern, was ihnen die Ordensgründerin und die Nachfolge heute bedeuten. Sie betreuen Kinder in einem Steinbruch in Indien, Witwen in Nigeria, Menschen mit Behinderung in Deutschland, arbeiten in einer Suppenküche in Mexiko oder in der ambulanten Altenpflege in Holland, erzählt Schwester Theresia.
Das hat eine wahnsinnige Anziehungskraft, diese drei Karteikästen, bei allen Gruppen, die hierher kommen. Wenn die noch ein bisschen länger hier bleiben, sieht man die immer hier vor diesen Karteikästen. Ist halt Zeugnis, ne? Ist Lebenszeugnis. Also etwas Lebendiges, wo ich auch Katharina eben begegne. Auch dem lieben Gott in gewisser Weise, wenn es um Berufungsgeschichte geht.
Schon als junges Mädchen ist Katharina Kasper tiefgläubig. Sie schart andere Frauen und Mädchen um sich, um gemeinsam zu beten, kümmert sich um verwahrloste Kinder, um Kranke und Alte. Mit 28 Jahren gründet sie einen religiösen Hilfsverein. 1851 legt sie mit vier Mitschwestern die ersten Gelübde vor dem damaligen Bischof Peter Josef Blum ab. Die Geburtsstunde der armen Dienstmägde Jesu Christi, besser bekannt als Dernbacher Schwestern. Das ist umso bemerkenswerter, als es zu dieser Zeit im ganzen Bistum als Folge der Säkularisation keinen einzigen Orden mehr gab. Matthias Kloft.
Die Orden waren nicht nur wegen der für den Staat lukrativen Säkularisation untergegangen, sondern auch, weil das aufklärerische oder radikal aufklärerische Denken des 18. Jahrhunderts Orden als eine überlebte Lebensform angesehen haben.
Mit der Folge, dass es einen massiven Einbruch in der Armensorge, in der Krankenpflege, in der Bildungslandschaft gab. Aufgaben, die Katharina Kasper und ihre Mitschwestern anpackten. Die Kongregation der Armendienstmägde Jesu Christi hatte großen Zulauf. Als die Gründerin im Alter von 78 Jahren starb, gehörten fast 2000 Schwestern zu ihrer Gemeinschaft und es gab 193 Niederlassungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Holland, England, Böhmen und den USA. Matthias Kloft.
Ich denke, das Besondere an der Ordensgründerin ist, dass sie ihre Idee, ihre Mission mit einer absoluten Beharrlichkeit durchfochten hat. Ich finde es so spannend, dass ihre eigenhändigen Briefe eben auch zeigen, dass sie nicht hochgebildet war, sondern dass sie eben das, was sie für andere erreichen wollte, selbst nie in allen Punkten erreicht hatte und trotzdem eine selbstbestimmte Frau war, die die Zeichen der Zeit verstand.
Im Fokus der Schwestern stand nach den Statuten von 1856 das arme, vielfach so sehr verlassene Landvolk. Vor allem verwahrloste oder verwaiste Kinder, die neben einer religiösen Erziehung Elementarunterricht erhielten. Daneben entwickelten sich Ambulanzstationen für die Krankenpflege, Altenfürsorge und schließlich höhere Töchterschulen. Katharina Kasper sorgte dafür, dass alle Schwestern für ihre Aufgaben so gut ausgebildet wurden wie möglich. Auch wenn sie anfangs nur den Arzt aus dem benachbarten Montabaur bitten konnte, den Schwestern zu zeigen, wie man Verbände anlegt. Provinzoberin Schwester Theresia.
Wahrscheinlich auch auf dem Hintergrund, dass sie selber keine Schulbildung und keine Professionalität in irgendeiner Richtung hatte. Aber sie legte von Anfang an großen Wert darauf, dass ihre Schwestern, dass die ausgebildet waren. Ob als Krankenschwester oder als Lehrerin, das war vollkommen egal. Die mussten eine Ausbildung haben, damit sie bestehen konnten in der damaligen Männerwelt.
Viele Pfarrer wünschten sich eine Niederlassung in ihrer Pfarrei. Auf Bitten des Bischofs schickte Katharina Kasper schon 1868 einige Schwestern in die USA zu deutschen Auswanderern. Die Dernbacher Schwestern pflegten verwundete Soldaten in Lazaretten. Das half dem Orden im Kulturkampf, als Bismarck die kirchlichen Schulen schließen ließ. In der Krankenpflege durften die Schwestern weiterarbeiten, auch wenn sie mehrere Jahre lang keine Novizinnen aufnehmen durften. Wie sie geglaubt, wie sie gearbeitet, mit welchem Talent sie organisiert hat, erfährt man aus ihren Briefen. Ein Seminarraum im Kloster Maria Hilf in Dernbach. Heller Laminatboden, große Fenster. Etwa 20 Frauen sitzen an Tischen im Karree. Sie haben gemeinsam gefrühstückt. Jetzt sind die Kaffeetassen abgeräumt und Eva Knöllinger-Acker von der katholischen Erwachsenenbildung im Westerwald teilt Kopien aus.
Was wird hier deutlich aus dieser Aussage? Was ist ihr wichtig? Woraus lebt sie?
Beim Frühstück mit Katharina Kasper geht es darum, über ihre Briefe ins Gespräch zu kommen. Die Frauen treffen sich dazu einmal im Monat. Die Ordensgründerin wird hier im Westerwald als Volksheilige verehrt. Viele kennen die Dernbacher Schwestern aus der häuslichen Krankenpflege.
Von meinem Schwiegervater weiß ich, wie der schwer krank war. Da kamen die hier aus dem Kloster. Die Nonne kam immer zum Pflegen. Es gab ja noch nichts. Und für ein Dankeschön oder für eine Tasche voll Kartoffeln.
Die Schwestern begleiten mich schon das ganze Leben. Damals die Schwester Egonia, die hat mich gepflegt. Ich war als Kind sehr, sehr krank. Die hat sogar an meinem Bett gewacht. Das war eine ganz wunderbare Frau. Die ging also bei uns ein und aus.
Ich mag an ihr, dass sie so eine einfache Frau ist, ohne Bildung und trotzdem mit dem Hintergrund so viel geleistet hat. Und die alten Leute sprechen auch noch von ihrem Katrinchen. Die ist hier sehr angesehen.
Für die Theologin Eva Knöllinger-Acker spricht aus den Briefen sehr viel Mut, der in großem Gottvertrauen gründet.
Das Wort Emanzipation gab es damals nicht, aber sie hat emanzipatorisch gewirkt, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, auch der Obrigkeit gegenüber, den Bischöfen gegenüber. Sie hat sich inspiriert und berufen von Gott gefühlt und das hat ihr die Stärke und das Selbstbewusstsein und auch den Mut gegeben, dafür einzustehen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum es heute noch Dernbacher Schwestern weltweit gibt.
Kaum jemand kennt die Briefe der Ordensgründerin so gut wie Schwester Gottfriedis Ament. 86 Jahre alt, mit feinem Lächeln, dünnrandiger Brille und hellwachem Geist. Sie war frisch pensioniert, fühlte sich von einem anstrengenden Arbeitsleben als Leiterin eines Gymnasiums zerschlissen und war wenig begeistert, als man ihr vor Jahren antrug, eine wissenschaftlich kritische Edition der Briefe in Angriff zu nehmen.
Als 1926 der Bischof die Seligsprechung vorschlug, da gehört es zum Informationsprozess. Ein Seligsprechungsprozess hat mehrere Phasen und eine dieser Phasen ist der sogenannte Informationsprozess.
Und im Rahmen dieses Prozesses muss alles, was eine Person geschrieben hat, daraufhin geprüft werden, ob es der Sitten- und Glaubenslehre der katholischen Kirche entspricht. Jedenfalls wurde da ein Aufruf von Seiten des Bischofs erlassen an die Gläubigen. Wer einen Brief der Katharina hatte, musste ihn zumindest zur Abschrift freigeben. Und die Schwestern mussten ihn ins Mutterhaus schicken. Es gibt also mehrere Briefe, da haben unsere guten Schwestern die Unterschrift der Katharina rausgeschnitten, weil sie wenigstens die behalten wollten. Das ergibt natürlich Löcher auf der anderen Seite, die beim Edieren ganz besondere Ambitionen in mir geweckt haben.
Dass sie als Lehrerin für Deutsch und Geschichte qualifiziert war und ihr Gehorsamsgelübde gaben den Ausschlag, ein Projekt anzugehen, das dann zum größten Geschenk ihres Lebens wurde, wie sie sagt. Denn erst durch die Briefe erschließt sich die Persönlichkeit der Ordensgründerin, ihre Spiritualität.
Katharina war eine Frau, die mit beiden Beinen im Alltag stand, ganz dem Hier und Jetzt verpflichtet und dem auch gewachsen. Aber genauso und vielleicht noch, wenn man das so sagen kann, noch stärker verankert in Gott. Und von dort her ist alles, was sie tut, geprägt von der Hinwendung zu Gott. Ohne dass das nun ein Vokabular ergibt, das aufgesetzt wirkte. Gerade weil sie so normal schreibt und so normal ist, hat man ja wahrscheinlich zu ihrer Zeit überhaupt nicht begriffen, was sie für ein geistvoller Mensch ist. Sie ist ein geistlicher und ein geistvoller Mensch. Und die Briefe sagen das auf Schritt und Tritt.
In ihrer Haltung, sich ganz Gott zu überlassen, wirkt Katharina Kaspar überraschend modern. Man fühlt sich an Ignatius erinnert, obwohl sie dessen Spiritualität nicht kannte. Gott in allem suchen und finden. So schreibt sie.
Wir wollen ruhig, demütig, aber mit großem Gottvertrauen der Zukunft entgegengehen. Nichts suchen noch wünschen, als den heiligen Willen Gottes erfüllen.
Das gibt ihr den Mut, ihre Schwesterngemeinschaft ohne eigenes Vermögen in den schwierigen Anfangsjahren aufzubauen.
Ich will ein kleines Beispiel bringen. Aus der Anfangszeit gibt es einen Brief, den sie an Bischof Blum gerichtet hat, eine Art Bericht über den Stand der Gemeinschaft. Und sie zählt auf, wie viele Schwestern inzwischen da sind. Und sie sagt, alles in allem sind wir jetzt 38 Personen. Der Bischof solle sich aber keine Sorgen machen. Er habe die ja nicht gerufen und ich habe sie auch nicht gerufen. Wenn er, großgeschrieben, Gott sie gerufen hat, dann muss er auch sorgen, dass wir zu leben haben. Aber wenn wir nicht zu leben haben, mal eine Zeit lang, dann muss er uns die Geduld geben, das zu ertragen. Das ist Gottvertrauen. Da haben sie eigentlich die ganze Katharina. Noch natürlicher geht's doch gar nicht.
Bis in die 1950er Jahre galten die Dernbacher Schwestern als der Frauenorden im Bistum Limburg, machten über die Hälfte der dort lebenden Ordensschwestern aus. Heute sind die meisten im Dienst ergraut. Mit ihren Anfang 60 ist Schwester Benedikta Köth eine der Jüngeren. Die Oberin im St. Elisabethen-Krankenhaus in Frankfurt schließt die Tür zu ihrem Büro auf.
Schauen wir mal. Kommen Sie rein, was die Woche uns so bringt. Schmeiße ich jetzt erstmal meinen PC an. Aber ich habe mich schon gewappnet, indem ich auf meinem iPhone geschaut habe. Also so was Gravierendes ist heute Morgen nicht zu erwarten. Was ich jetzt machen müsste, wäre, unseren technischen Dienst anzurufen.
Das Krankenhaus gehört zu den Einrichtungen der Dernbacher Gruppe Katharina Kaspar, wie unter anderem ein Hospiz, Krankenpflegeschulen, Seniorenzentren oder psychiatrische Tageskliniken. Als sich abzeichnete, dass der Nachwuchs fehlt, haben die Schwestern ihre sozial-karitativen Einrichtungen in ein Dienstleistungsunternehmen überführt, das heute in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 6.300 Mitarbeiter an mehr als 130 Standorten beschäftigt. Mit Kirche haben die meisten nichts am Hut. Da macht Schwester Benedikta sich nichts vor. Aber die Dernbacher Gruppe hat Leitsätze für Führungskräfte entwickelt, die sich am Charisma von Katharina Kaspar ausrichten, an ihrer Menschenfreundlichkeit und zielorientierten Tatkraft. Der Mensch steht im Zentrum unseres Tuns, heißt es da.
Wir haben jetzt die Herausforderung, dass wir sehr viele Mitarbeiter haben, die ja noch nicht mal mit der Katharina etwas anfangen können, sondern auch mit der Kirche überhaupt. mit der Spiritualität überhaupt, mit Seelsorge überhaupt. Das ist im Wesentlichen auch ein Stück weit meine Aufgabe. Wie bringe ich den Mitarbeitern das nahe, erstmal auch zu verstehen, geschweige denn zu leben im Alltag? Ich erwarte aber von denen, die bei uns neu einsteigen, neu beginnen wollen, eine gewisse Sensibilität, damit sie auch bei dem Patienten erspüren, was könnte ihm noch gut tun. Das ist nicht nur das Essen, das ist nicht nur die Pflege, das ist nicht nur die Ärzteschaft. Was könnte dem Menschen noch gut tun, wenn er im Krankenhaus stationär ist und viel Zeit zum Nachdenken hat?
Als junge Postulantin eckte sie bei älteren Mitschwestern an, weil sie gut gelaunt pfeifend die Kirche putzte. Schwester Benedikta trägt keine Ordenstracht, sondern Jeans, Poloshirt und Trekkingsandalen. Bevor sie frühmorgens zur Laudis in die Krankenhauskapelle eilt, schaltet sie iPhone und Haustelefon stumm, um beim Beten ihre fünf Sinne beisammen zu haben, wie sie sagt.
Ich denke, man muss sich immer wieder zurücknehmen. Es gibt so Einheiten, die sinnvoll sind. Um die Mittagszeit macht es Sinn, mal den Morgen noch mal so Revue passieren zu lassen. Was war da? Und am Abend so eine Gesamtrückschau auf den Tag. Wo bin ich gestanden? Wie ist es mir ergangen? Wie ist es den Mitarbeitern ergangen? Und dann einfach auch alles, was Stückwerk war. Wir sind Menschen, das bleibt alles Stückwerk. Dass wir dann auch einfach dann auch alles so zurück in die Hände Gottes legen. Und was unvollendet blieb, das wird er dann schon richten.
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu uns Zeit.
Sieben Schwestern leben noch hier in diesem Konvent. Früher waren es mal 60. Das tut weh. Um Platz für eine neue Geriatrie zu machen, sind sie aus dem großen Schwesternhaus in eine ehemalige Mitarbeiterwohnung gezogen. Trotzdem findet Schwester Benedikta, dass der Orden auch im modernen Dienstleistungsunternehmen Krankenhaus eine wichtige Funktion hat.
Dass wir bestrebt sind, die Patienten adäquat zu versorgen, das ist das eine. Aber die andere Dimension, die kommt vielfach zu kurz in diesem ganzen Blickfeld der Wirtschaftlichkeit und es wird alles nach Zahlen berechnet und das kann es nicht sein. Und da kommt heute den Ordensgemeinschaften eine ganz wichtige Rolle noch mal zu, dass man die Waagschale hält. Ne? Es gab mal eine Schwester, die sagte, ohne Wirtschaftlichkeit werden wir es nicht schaffen und ohne Barmherzigkeit nicht ertragen. Und das ist die Spanne, in der wir leben.
Als Krankenhausoberin ist sie Mitglied des inneren Führungszirkels, neben dem ärztlichen Direktor, der kaufmännischen Leitung, der Pflegedirektorin. Sie quält sich durch lange Bausitzungen, hat aber vor allem ein offenes Ohr für Mitarbeiter und Patienten.
Auf der Station 8 findet eine Umstrukturierung statt. Die Mitarbeiter kommen jetzt in andere Bereiche. Das Team wird quasi jetzt zerpflückt. Die sind aber positiv eingestellt, aber es bedarf erstmal, ne, das muss man verdauen. Die haben sich gut verstanden, sind aber jetzt sehr offen und aufgeschlossen für die neue Tätigkeit, die sie dann wahrnehmen im Haus selbst, in anderen Bereichen. Ne? Und das ist dann auch meine Aufgabe, ein Stück weit das auch aufzufangen.
Im Multikulti Frankfurt provoziert es, dass in allen Zimmern schlichte Holzkreuze hängen. Manche Patienten nehmen sie ab, einzelne zerbrechen sie sogar. Ein junges Elternpaar aber, sie aus Japan, er aus Portugal, beide keine Katholiken, hat nichts dagegen, dass sie ein Neugeborenes segnet, das gerade beim Wickeln auf der Säuglingsstation kräht.
Oh, guck doch mal, wie heißt er denn?
Luki.
Ich würde gerne ihr Kind segnen wollen. Darf ich das?
Ja, bitte sehr.
Hätte sie einen Schrittzähler am Arm, könnte sie am Abend ablesen, wie viele Kilometer sie in der Nachfolge von Katharina Kasper treppauf, treppab durch die Klinikflure gelaufen ist. Sie kennt und grüßt jeden, die neuen Assistenzärzte in der Unfallchirurgie, die grüne Dame vom ehrenamtlichen Besuchsdienst und stellt bei einem Blick aus dem Fenster befriedigt fest, dass man endlich die Bauschuttcontainer beiseite geräumt hat, die die Zufahrt für den Leichenwagen verstellt haben.
Ich möchte, dass da unten einigermaßen aufgeräumt ist. Das ist keine Kultur für uns, dass der Verstorbene, der da rausgeschoben wird, zwischen Bauschutt und alles. Ja, auf die Frage, was machen Sie den lieben langen Tag? Ne?
Nachwuchs findet der Orden noch in Indien und Afrika. Schwester Gloria kommt aus Nigeria und arbeitet als Krankenschwester hier. Die Lebensgemeinschaft im Konvent aus Alt und Jung, farbig und weiß, findet die 39-Jährige bereichernd.
Während der Ausbildung bin ich auch hier in Frankfurt als Novizin gekommen. Da habe ich zuerst mit Indischen, mit Kenia, mit Nigeria, mit deutschen Schwestern zusammengelebt. Ich bin dahin hineingewachsen und das klappt ganz gut. Das ist bereichernd und also ich fühle mich damit wohl.
Der Limburger Bischof Georg Betzing hat Katharina Kasper im Dienst an Kranken und Schwachen ein leuchtendes Vorbild selbstlosen Kircheseins genannt. Schon auf ihre Zeitgenossen hat sie wie eine Heilige gewirkt. Dominikus Willi war ein Vorgänger Betzings im Amt des Bischofs von Limburg. Kirchenhistoriker Matthias Kloft zitiert aus seinem Tagebuch.
Ich bin zweimal dieser Frau begegnet. Ich glaube, ich habe einer Heiligen in die Augen geblickt. Und das sagt er beim Tod von Maria Katharina Kasper. Also für ihn waren die Begegnungen wohl schon so wichtig. Es zeigt, dass hier eine charismatisch bedeutsame Persönlichkeit gewesen ist.
1500 Pilger aus dem Bistum machen sich auf den Weg nach Rom zur Heiligsprechung am 14. Oktober. Ob sie den Rummel um ihre Person gut geheißen hätte, man darf es bezweifeln. Alle unsere Schwestern sollen Heilige sein, aber verborgene Heilige, hat sie einmal geschrieben.
Gott suchen im Einsatz für die Schwachen. Zur Heiligsprechung von Katharina Kasper. Sie hörten einen Beitrag von Birgitta Sölling. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden möchten, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.religion.hr.de.